Herzlich willkommen zur Folge 9 von Retroball. Ich bin die Jessie. Ihr findet mich auf diversen Social Media Plattformen, die in der Folgenbeschreibung aufgelistet sind. Ja, was ist denn Retroball eigentlich? In diesem Podcast erzähle ich die Biografien von Fußballern, die teilweise schon etwas in Vergessenheit geraten sind. Da ich persönlich die x-te Erzählung über Lionel Messi uninteressant finde und der Ansicht bin, dass jeder Spieler irgendeine interessante Geschichte zu erzählen hat. Auf meinem Twitter- oder Bluesky-Account Bundesliga-Cards habe ich daher schon über 100 solcher Biografien schriftlich verfasst, ehe ich das Medium zum Podcast hin gewechselt habe. Vergangene Folge hatten wir mit Andreas Sassen eine sehr schwermütige Folge. Von einem äußerst talentierten Spieler, der aber immer wieder von seiner Sucht eingeholt wurde. Daher ist es heute wieder an der Zeit, die Schublade der Kuriositäten aufzumachen und jemand ganz Besonderen zu wählen. Nach René Schneider in Folge 3 und Ronald Maul in Folge 6 ist es der dritte DFB-Nationalspieler, auf dessen Karriere wir heute zurückblicken. Seit 1990 gab es 25 Spieler, die es auf genau ein Länderspiel brachten. Der erwähnte René Schneider gehört in diese Liste, auch Martin Max, André Hahn oder Karl-Heinz Flipsen. Und natürlich Zoltán Sebesken, der vielleicht auch mal eine Folge bekommt. Aber ein Spieler wurde meiner Meinung nach zur Symbolfigur dieser Spieler, weil er auch über viele Jahre sinnbildlich für den Begriff Transferflop stand. Heute geht es um Marco Reich. Marco Francisco Thomas Reich kommt am 30. Dezember 1978 in Meisenheim zur Welt, einem verträumten Städtchen in Rheinland-Pfalz. Ganz grob zwischen Idar-Oberstein und Bad Kreuznach gelegen am Fluss Glan. Von der örtlichen JSG Meisenheim geht es mit 11 zu Viktoria Merxheim. Mit 14 wird er von Sperren des 1. FC Kaiserslautern entdeckt. Dort wird er schnell zu einem Top-Talent und erobert sich einen Stammplatz im Sturm der U16-Nationalmannschaft. Bereits Anfang 1995, Reich ist erst 16 Jahre alt, unterschreibt er beim 1. FC Kaiserslautern einen Profivertrag, gültig zur übernächsten Saison 1996-97. Ende der Saison 94-95 peilt Reich mit der Lauterer Jugend den A-Jugendmeistertitel an. Doch nach einer 0-2-Niederlage im Hinspiel sind die Hoffnungen eher gering, zumal der Gegner Borussia Dortmund damals übermächtig erscheint. Im Rückspiel liegt man zur Pause bereits 0-2 hinten, als der schon vorher angeschlagene Reich verletzt vom Platz muss. Am Ende wird es ein 0-9-Debakel. Danach wird Reichs Entwicklung von diversen Verletzungen ausgebremst. Immerhin wird er im März 96 als Jugendspieler des Monats von DFB und Kicker ausgezeichnet.
Kicker. Ausgabe 23. 1996.
Arm dran ist der FCK diese Saison, was die erzielten Tore, nur 20, in der Bundesliga angeht. Marco Reich wäre ein Kandidat, der Abhilfe schaffen könnte. Doch der 18-jährige A-Jugendspieler musste in den letzten Monaten um den Anschluss kämpfen. Nach einem Kapselanriss im rechten Fuß und einem Bruch des linken Fußes ist er inzwischen wieder fit. Im Wintertrainingsquartier der U18-Nationalelf in Amerika meldete sich der Angreifer eindrucksvoll zurück. Und seine Leistungen wurden honoriert. Diese Auszeichnung ist für mich eine Ehre, freute sich Reich riesig. Weil er mit Beginn der Rückrunde bei den Profis mittrainiert, unterbrach er seine Ausbildung zum Erzieher.
Aber der Weg ist weit. Reich darf vereinzelt in der Reserverunde der Bundesliga mitspielen, einer eigenen Parallelliga, in der Erst- und Zweitligisten ihren Ersatzspielern Spielpraxis geben konnten. Ein kleiner Exkurs zur Reserverunde. Von 1994 bis 1996 bestand dieser Wettbewerb. eigentlich eine sinnvolle Idee, Ersatzspielern Spielpraxis zu geben, gerade wenn man bedenkt, dass dies heute oft fragwürdig über die zweiten Mannschaften praktiziert wird. Damals waren die Reservisten unter sich. Das Problem war nur, dass absolut niemand diesen Wettbewerb irgendwie ernst nahm, nicht mal der DFB. Jugendspieler kickten zusammen mit ausgedienten Ersatzbank-Oldies, teilweise mussten Vereinsbetreuer die Spiele leiten, weil der DFB bei kurzfristigen Verlegungen vergaß, die Schiedsrichter zu informieren. Selbst die Vereine vergaßen Spieler. Vor dem Finale der Reserverunde 94-95 hatte Leverkusen seine Spieler in den Urlaub geschickt. Reservecoach Peter Herrmann musste kurzfristig schauen, dass er seine Spieler wieder antreten lassen konnte. Am Ende gewinnt Leverkusen das Finale gegen Dresden mit 6:1 und es gibt noch nicht mal einen Pokal zu gewinnen. Viele Spieler, die laut Statistiken in der Reserveliga gespielt haben, konnten sich später nicht mal mehr daran erinnern. Ende 2023 gab es einen preisgekrönten Report von Journalist Jochen Tittmer über die Geschichte der Reserveliga, den ich absolut jedem ans Herz legen kann. Nicht nur, weil ein Tweet von mir über die Reserveliga Inspiration dafür war. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Aber zurück zu Marco Reich. Er muss mit ansehen, wie der FCK 1996 aus der ersten Bundesliga absteigt. Auch wenn er damals mit der Bundesligamannschaft trainieren darf, kommt der 17-Jährige nur zu ein paar Einsätzen in der Regionalligamannschaft. Aber auch in der zweiten Bundesliga muss Reich erstmal nur zugucken. Damals ist nicht nur Lauterns Trainer Otto Rehhagel äußerst zurückhaltend, damit jungen Spieler eine Chance zu geben. Viele Trainer setzen auf Oldies. Der Sprung aus der A-Jugend in die Bundesliga ist extrem weit. Selbst aus den stärksten Jugendteams schaffen es bestenfalls mal zwei oder drei Spieler überhaupt zu Bundesliga-Einsätzen. Unzählige A-Jugendmeister trotten am Ende durch die Regional- und Oberligen.
Kicker. Ausgabe 80. 1996.
An dieser Entwicklung tragen die Clubs die Hauptschuld, ihre Trainer eine Mitschuld. Solange sie, um des kurzfristigen Erfolges willen, lieber auf satte Profis setzen, der Jugend meist erst in Notsituationen eine Chance einräumen. Wie jetzt in Belgrad, wo Jugendnationalspieler Marco Reich nur durch Kukas Ausfall zum Profidebüt kam. Während Reich mit Orientierungsproblemen kämpfte, entschied die gleichaltrige Stürmerhoffnung Dejan Stankovic mit 2 Toren das Spiel für Roter Stern. Der Teufelskreis vieler Talente. Ohne Erfahrung kein Einsatz, ohne Einsatz kein Selbstbewusstsein, ohne Selbstbewusstsein keine Leistung.
Immerhin ist Reich nun zumindest mal als Offensivjoker zeitweilig erste Wahl und schießt im dritten Zweitligaspiel beim 2:0 gegen Gütersloh sein erstes Profitor. Bis Saisonende kommt er auf 15 Spiele, kehrt mit Kaiserslautern in die Bundesliga zurück. Fluch und Segen Marco Reichs, er ist sehr flexibel. Mittlerweile kommt er häufig auf den beiden Flügeln zum Einsatz. Das bringt Spielpraxis, aber sich festspielen ist schwer, wenn man jede Woche was anderes spielen soll. In der ersten Liga bleibt Reich in seiner Rolle als Joker, kann dabei aber durchaus überzeugen. Er spielt nicht überragend, dennoch reicht es für den Kicker, um Reich im Winter 97-98 in seiner Rangliste auf der Außenbahn aufzunehmen. Vielleicht auch eine Art verzweifelte Hoffnung, denn Reich ist auf der Position mit Abstand der Jüngste. Außer ihm ist nur 1860s Österreicher Harald Czerny unter 27 Jahre alt. Und Czerny ist immerhin damals auch schon 24. Wenn da ein 19-Jähriger einen ganz guten Eindruck macht, dann nimmt man das in dieser talentarmen Zeit mit Kusshand. Selbst in der zweiten Bundesliga findet sich auf der Außenbahn kein Talent, das halbwegs in Reichs. Selbst in der zweiten Bundesliga findet sich auf der Außenbahn kein Talent, das halbwegs in Reichs Alter ist. Zu Beginn der Rückrunde verlängert Reich dann seinen Vertrag um 3 Jahre. Ein Vertrag, der eh noch 3 Jahre lief. Natürlich mit Gehaltsaufstockung. Aber damit steht er jetzt 6 Jahre unter Vertrag. Keine Ausstiegsklausel. Mit seiner Rolle als Joker ist er sehr zufrieden. Und im Laufe der Rückrunde nehmen dann auch die Startelf-Einsätze zu. Reich darf beim überraschenden Titelgewinn der Lautra ausführlich mitwirken. In der U21-Nationalmannschaft ist Reich nicht immer gefragt. Denn klare Flügelspieler gibt es kaum. Trainer Hannes Löhr agiert im Mittelfeld gerne mit mehreren zentral orientierten Spielern wie Michael Ballack, Frank Baumann oder Markus Wedau. Der oft einzige Außenbahnspieler ist Kai Michalke. Für die U21 EM 1998 war Reich dennoch eingeplant, verletzte sich aber am Knie. Zur neuen Saison hat Reich es dann aber geschafft. Jetzt ist er Stammspieler in der ersten Bundesliga und der Champions League. Und angesichts dessen, dass Deutschlands gefühlte Altherren-Nationalmannschaft nach der WM in Frankreich einen Umbruch bräuchte, wird Reich natürlich auch beim scheidenden Nationaltrainer Berti Vogts zum Thema.
Kicker. Ausgabe 74. 1998.
Es war eher ein Debütantenball der traurigen Art, weil die Neulinge von den selbst problembelasteten, erfahrenen Kräften in den Auftritten auf Malta nicht geführt worden sind. Da konnte keiner der 8-9 glänzen. Und doch werden selbst die nicht eingesetzten Marco Reich, Michael Ballack und Mustafa Dogan weiterhin dem erweiterten Kreis der Nationalelf angehören.
Malta, der erste Tiefpunkt von vielen, die in den kommenden Jahren folgen sollten. Für Berti Vogts wird es der Abschied. Er widmet sich anschließend seiner kurzen Schauspielkarriere.
Was ist denn hier los?
Hallo.
Ja, wollt ihr uns denn alle in die Luft jagen?
Das müssen die Heizungsmonteure gewesen sein. Die waren heute hier und ich hatte schon das Gefühl, die waren besoffen, als sie kamen.
Erstatt der Anzeige. Solche Leute arbeiten falsch im Beruf. Gib dem Kaninchen eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet. Tschüss.
Er tritt nach den Spielen gegen Gastgeber Malta und Rumänien zurück. Ein erhoffter Neuanfang ging schief. Starke taktische Veränderungen wie der Wechsel vom Libero zur Viererkette endeten in eklatanten taktischen Fehlern. Zudem kommen die berufenen neuen Spieler gar nicht so recht zum Einsatz. Manche, wie die erwähnten um Marco Reich, müssen ganz zuschauen. Paolo Rink und Oliver Neuville dürfen immerhin Joker spielen. Der einzige Gewinner ist vermutlich Marco Rehmer. Er zeigt zwei ordentliche Leistungen und übertrumpft seine Kollegen damit. Im Gegensatz zu Stefan Passlack oder Stefan Beinlich kann sich Rehmer dauerhaft in der Nationalmannschaft festspielen. Großer Verlierer ist Stefan Effenberg. Nach desolaten Leistungen beendet er seine Länderspielkarriere endgültig, nachdem er gerade erst das Comeback gefeiert hatte. Der neue Nationaltrainer steht schnell fest. Es ist Uli Stielike, der Mann mit den scheußlichsten Sacki der 90er. Auf dem Papier ist er jedenfalls Trainer. Eigentlicher Boss ist Teamchef Erich Ribbeck, der eine Rolle wie Beckenbauer zu dessen Zeit ausüben soll. Zu Beginn fühlt sich aber auch Stielike als Entscheider. Sein erstes Interview im Kicker beginnt bereits mit einer Abrechnung. Die langjährigen Nationalspieler Andreas Möller, Thomas Hässler und Stefan Reuter werden von Stielike als Windeier bezeichnet. Er will in diesem Interview quasi die Länderspielkarriere der drei Oldies beenden. Möller wird bereits wenige Wochen später ins Nationalteam zurückkehren. Thomas Hässler wird kurz vor der EM 2000 begnadigt. Die Stimmung ist am Boden. In der Spielerumfrage des Kickers sagen 70% der Profis, dass Ribbeck nicht der richtige Teamchef sei. Es ist eine etwas unkoordinierte Zeit beim DFB. Immerhin wird im Winter Marco Reich gleich doppelt nominiert. Sowohl U21 als auch A-Nationalmannschaft machen Anfang Februar 1999 eine USA-Reise und Marco Reich wurde für beide Mannschaften berufen. Am Ende reist er mit dem A-Team. Spiele gegen die USA und Kolumbien stehen auf dem Plan. Gegen Kolumbien wird Marco Reich in der Startaufstellung stehen. Leider fehlt diese eine Ausgabe im ansonsten sehr umfangreichen Online-Archivs des Kicker. Daher kann ich mich da nur auf die Note konzentrieren, die er bekam. Das war eine 3. In seinen 79 Minuten scheint er also eine ordentliche Partie auf der linken Seite gespielt zu haben. Jedenfalls klar besser als die zentral aufgestellten Mittelfeldspieler. Weder Marco Bode noch Andreas Möller oder dem eingewechselten Christian Nerlinger gelingt viel. Nationalspieler Marco Reich mit 21 Jahren. Damit sollte doch alles für eine große Karriere eingetütet sein. Und dank der ordentlichen Vorstellung gibt es auch den Traum von der EM 2000. In der neuen B-Nationalmannschaft soll Marco Reich den nächsten Schritt machen.
Kicker. Ausgabe 17. 1999.
Ribbeck sieht in der neuen B-Mannschaft, die DFB-Präsident Egidius Braun so freilich nicht mehr benannt haben will, allerdings nicht nur eine Übergangslösung für vielversprechende Talente in und aus der U21. Natürlich sollen in dieser Mannschaft jüngere Spieler, die für die U21 nicht mehr und für das A-Nationalteam noch nicht in Frage kommen, weitere internationale Erfahrung sammeln. Auch ein Ausnahmetalent wie Marco Reich, der vom Alter her noch zur U21 gehört, wäre in diesem Team gegen starke internationale Gegner erst einmal gut aufgehoben.
Zur A2-Nationalmannschaft, wie die Mannschaft später heißen wird, habe ich ja schon in Folge 6 über Ronald Maul etwas mehr erzählt. Damals zum Start sind die Meinungen über so ein Team eher positiv. Gerade die Spieler aus der zweiten Reihe, wie zum Beispiel Marco Rehmer, Thomas Schneider oder Holger Greilich, erklären sich bereit, das Sprungbrett zu nehmen. Nationalspieler Thomas Linke lehnt das Team ab. Christian Ziege sieht die Schaffung als positiv, lehnt aber als etablierter Nationalspieler ab, dort aufzulaufen. Ende März stehen die nächsten A-Länderspiele an gegen Nordirland und Finnland. Marco Reich wird erneut nominiert. Doch nachdem er im ersten Spiel nur auf der Tribüne landet, wird er vor dem Finnland-Spiel zur U21 geschickt. Denn die deutsche U21 hatte ihr Qualifikationsspiel gegen Nordirland mit 0:1 vergeigt und stand früh mit dem Rücken zur Wand. Gegen Finnland gibt es dann einen 2:0-Sieg der Mannschaft um Sebastian Deißler, Robert Enke oder Jörg Scherbe. Marco Reich bereitet Thorsten Nährbauers 2:0 vor. Das Lautern-Talent ist von der Degradierung enttäuscht, sieht letztlich aber auch den Vorteil daran, bei der U21 nicht auf der Tribüne zusehen zu müssen. Allerdings, eine weitere Nominierung für die A-Nationalmannschaft wird es nicht mehr geben, auch wenn Reich zumindest noch zum 33-köpfigen Voraufgebot für den Confed Cup 1999 gehört. Auch zu diesem Wettbewerb gibt es mehr in Folge 6 von Retroball. Warum gab es keine weitere Nominierung? Naja, sportlich läuft bei Reich seit dem Länderspieldebüt echt nicht mehr viel zusammen. Sein neuer Berater Klaus Gerster, Spitzname der Schwarze Abt, ist in der Branche, nennen wir es mal vorsichtig, umstritten. Mit dem abgeschlossenen 6-Jahres-Vertrag ist man nicht mehr glücklich. Immer wieder gibt es Wechselgerüchte. Angesichts der für Reich sehr schlechten Rückrunde 98-99 hält sich das Interesse aber doch in Grenzen. In der Hälfte seiner Partien hatte Reich vom Kicker die Note 5 bekommen. Im Sommer 1999 zeigt er gute Anzeichen, wird kurz vor Saisonstart aber von einer Bänderverletzung zurückgeworfen. Zu großen Teilen darf er in der Hinrunde nur von der Bank kommen, kann dabei selten Akzente setzen. Bei Lauterns 1:0-Sieg in Stuttgart gibt es gar die sogenannte Höchststrafe. Der früh verletzungsbedingt eingewechselte Reich muss nach 66 Minuten wieder runter. Reich sieht sich unfair bewertet.
Kicker. Ausgabe 88. 1999.
Ich trainiere sehr gut, doch wenn es losgeht, werde ich nicht berücksichtigt. Marco Reich ist enttäuscht, als Nationalspieler nur zweite Wahl zu sein im Verein. Schmerzt. Besonders weh tut dem Mann mit der Nummer 12 auf dem Trikot die Reaktion seines Publikums. Früher haben die Leute Marco, Marco geschrien, als sie auf den Platz kamen. Heute wird gepfiffen, sobald mir die erste Aktion misslingt. Der radikale Stimmungswandel auf den Rängen verwundert ihn, um gleich einzuräumen, daran nicht ganz unschuldig zu sein. Ich habe sicher Fehler in der Vergangenheit gemacht, manchmal die Schnauze zu voll genommen. Auch heißt es, mein Auftreten ist arrogant. Ich bin aber nicht arrogant.
Reich hat nun auch offene Abwanderungsgedanken, aber wer würde aktuell Geld zahlen? Seine größte Stärke war die Unbekümmertheit, die hat er gänzlich eingebüßt. Selten kann er mal herausstechen, wie beim 1:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt, als ihm in einem äußerst trostlosen Spiel das goldene Tor gelingt. Immerhin darf er danach wieder ein paar Spiele in der Startelf bestreiten. Zur Saison 2000-2001 ist dann aber alles wieder wie gewohnt. Reich ist und bleibt der Edeljoker. Auch der Rücktritt von Meistertrainer Rehhagel ändert wenig an seiner Situation. Ein 60 Meter Solo-Kontertor zum 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund wird das letzte große Highlight von Marco Reich in Kaiserslautern. In der Rückrunde wird Reich mehrfach degradiert. Er muss zeitweise bei den Oberliga-Amateuren spielen, wird vor einem Spiel kurzfristig aus dem Kurztrainingslager von Trainer Brehme nach Hause geschickt. Das Tischtuch ist zerschnitten, Reich will weg. Er ist bei den Fans verhasst, taktisch existiert er im Plan des Trainers nicht. Er spricht mit Vertretern des 1. FC Köln und die wollen ihn an den Dom holen. 3 Millionen Mark bietet man, aber Lautern-Boss Jürgen Atze Friedrich will das Doppelte. Laut Reich hatte man ihm von Vereinsseite einen Wechsel für 3 Millionen Mark zugesagt. Es entsteht daher eine Schlammschlacht. Nicht die einzige in dieser Zeit, auch der 98er Weltmeister Juri Djorkaeff liegt mit Brehme im Clinch. Nach diversen Gesprächen zwischen den Vereinen fährt FCK-Boss Friedrich mit einem Kölner Angebot zum Aufsichtsrat.
Kicker. Ausgabe 53. 2001.
Vorstandsmitglied Gerhard Herzog erklärte schon vor der Lauterer Sitzung: Der Aufsichtsrat muss entscheiden. Wir als Vorstand können den Beschluss des Aufsichtsrates nicht aufheben. Was im Umkehrschluss heißt, der FCK-Vorstand stimmt dem Wechsel zu. Da auch Aufsichtsratsvorsitzender Wieschemann in dem Beschluss kein päpstliches Dogma sieht, dürfte der Transfer klappen.
Am Ende bekommt der FCK die geforderten 6 Millionen Mark Ablöse. Kölns Coach frohlockt.
Trainer Ewald Lienen überschüttete den Stürmer, den er als zentralen Angreifer sieht, mit Vorschusslorbeeren. Marco ist von den Voraussetzungen einer wie Henri oder Anelka. Der Gelobte verspricht Taten. Der Vergleich ehrt mich, setzt mich aber auch unter Druck. Doch ich werde die Herausforderung annehmen.
Da eben der Name Wieschemann fiel, kann dieser Klassiker einfach nicht wegbleiben. Die folgende Szene entstand ein Jahr später, hatte mit dem Reichstransfer nichts zu tun. Aber es beschreibt die chaotische Situation vielleicht dennoch ganz gut.
Ja, wir haben, ich wiederhole jetzt meinen Satz von vorhin, wir haben ein Defizit an Durchblick und, ja, an Durchblick und
Wer
an,
hat den? Sie als Aufsichtsrat? Genau, oder?
Wir haben ein Defizit alle an Durchblick. Und wir sind total
nicht behindert. Beschränkt in der Überlegung, was Fußball angeht, oder was wollen Sie sagen?
Ja.
Bevor man jetzt aber zu sehr lacht, Robert Wieschemann hatte laut Angaben aus dem FCK-Umfeld am Tag oder in den Tagen vor dem Auftritt wohl einen leichten Schlaganfall, der erst später diagnostiziert wurde. Das würde die vorhandenen Wortfindungsschwierigkeiten erklären. Nun aber wieder zurück zu Marco Reich. In einem Atemzug mit Thierry Henry und Nicolas Anelka wurde er genannt. Eine recht exklusive Einschätzung von Ewald Lien. Reich soll den FC zurück zu altem Glanz führen und landet mit ihm in der 2. Bundesliga. Lien baut auf Reich, doch als der Trainer nach 19 Spieltagen gehen muss, ist Reich zurück in seiner alten Rolle als Joker. Aber auch dort gelingen ihm kaum positive Aspekte. Vielleicht meinte Lien im Sommer ja die bisher unbekannten Ludovic Henry und Bernd Anelka in seinem Vergleich. Man weiß es nicht. In die 2. Liga geht Reich nicht mit. Vermutlich wäre er auch zu teuer gewesen. Der mittlerweile 24-Jährige hat mit Werder Bremen aber auch ein Team gefunden, welches zumindest eine kleine Ablöse von 250.000 Euro nach Köln überweist. Bei Werder steht Reich in 32 Saisonspielen im Kader. Allerdings kommt er nur 15 Mal zum Einsatz und darf selten mehr als eine Viertelstunde spielen. In der Saison 2003-2004 sind es in der Hinrunde nur noch 2 Kurzeinsätze, dann verlässt Reich die Bremer. Aber das reicht dann zumindest, dass das gefallene Talent sich am Saisonende zum 2. Mal deutscher Meister nennen kann. Und Bremen holt nicht nur den Titel, sondern legt auch noch den Pokalsieg drauf. Zudem erinnert sich Reich später sehr positiv an die Zeit, auch wenn er weit von einem Stammplatz entfernt war. Für ihn geht es nun ins Ausland. Der englische Zweitligist Derby County holt sich den ehemaligen Nationalspieler. Dort ist Reich in anderthalb Jahren häufig in der Startelf, hat auch stärkere Phasen. Sein Freistoßtor am vorletzten Spieltag der Saison 03/04 gegen Millwall sichert dem früheren Erstligisten den Klassenerhalt.
Kicker. Ausgabe 3. 2005.
Als Marco Reich nun vor einem Jahr bei Werder Bremen unerwünscht war und auch in Spanien keinen Verein fand, klopfte Derby County an. Und weder der Club noch der Spieler hatten annähernd eine Ahnung, was sie bei dieser Zweckehe erwarten würde. Zweckehe deshalb, weil die einen nach ihrem sportlichen und finanziellen Absturz auf der Suche nach ablösefreien Spielern waren und der andere einfach wieder spielen wollte. Nach 12 Monaten muss man sagen, beide Seiten sind positiv überrascht worden. Denn die Derby-Fans hatten einen Profi erwartet, der eher daran interessiert war, seinen Lohn einzustreichen, als sich in der harten, unterklassigen Liga in England wirklich durchzusetzen. Doch Reich zeigt sich engagiert in seinem neuen Job.
Aber Derby verpasst in der Folgesaison dann knapp den Aufstieg in die Premier League, weshalb der Vertrag im Sommer 2005 endet. Marco Reich wechselt nun zu Roter Stern Belgrad. Oder doch nicht. Obwohl diverse Medien berichten, Reich habe einen 2-Jahres-Vertrag in der serbischen Hauptstadt unterschrieben, gab es diesen Wechsel nicht. Stattdessen taucht Reich Ende September bei Zweitligist Crystal Palace auf und startet dort spektakulär. Im Ligacup schießt er in Runde 2 Coventry aus, in Runde 3 macht er das entscheidende 2:1 gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Liverpool. Aber Verletzungen werfen den mittlerweile 28-Jährigen dann immer wieder zurück. Im Januar 2007 kehrt Reich zurück nach Deutschland und schließt sich Kickers Offenbach an. Glücklich wird er aber auch bei den Hessen nicht werden. Es beginnt bereits mit einem gebrochenen Arm, dann kritisiert Reich öffentlich die Leistung seiner Mitspieler. Eine nächtliche Auseinandersetzung von Reich und Mitspieler Markus Kreuz mit Gästen eines Lokals verbessert die Situation dann auch nicht. Im Sommer wird Reich nach nur 6 Monaten ins Landesligateam verbannt. Erst im November darf er wieder zum Zweitligateam der Offenbacher zurückkehren. Aber am Ende kann er bei Offenbachs Abstieg keine Impulse mehr setzen. Im Sommer 2008 geht's daher zurück auf die Insel zum FC Walsall. Auch hier passiert, was oft der Fall war. Ein guter Start, aber nach wenigen Wochen findet sich Reich in der Joker-Rolle wieder. Im Winter endet der 6-monatige Vertrag und Reich ist vereinslos. Während er sich für die kommende Saison fit hält, trainiert er nebenbei den Pfälzer Kreisligisten ASV Sembach als Interimscoach und schafft dort den Klassenerhalt. Er will aber Spieler bleiben. Seine letzte größere Station ist dann in Polen. Erstligist Jagiellonia Białystok nimmt ihn unter Vertrag. Warum Polen? Reich denkt mit, denn 2012 steht ja eine EM an, die zur Hälfte in Polen stattfindet. Und er spekuliert ein wenig auf einen Job als TV-Experte. Den gibt es aber nicht und im Winter ist dann auch wieder Schluss in Polen. Er kritisiert das niedrige Niveau in weiten Teilen der ersten polnischen Liga, um dann bei einem österreichischen Drittligisten zu unterschreiben. WRC St. Andrä, heute besser bekannt als Wolfsberger AC. Reich schafft in seinem ersten Jahr mit dem Team den Aufstieg in die zweite Liga und spielt dort mit Wolfsberg eine gute Rolle. Nach diesem Zweitligajahr muss er dann aber im Sommer 2011 wieder gehen. Aber er fühlt sich wohl in Österreich und wechselt zurück in die dritte Liga zu Austria Klagenfurt, rund 60 Kilometer südwestlich von Wolfsberg. Ein Jahr später geht's dann nochmal 40 Kilometer Richtung Westen nach Villach. Dann endet die Profikarriere des Marco Reich. Die Amateurkarriere dagegen nicht. Reich kehrt in seinen Geburtsort Meisenheim zurück und übernimmt als Spielertrainer den örtlichen Kreisligisten SG Schmidtweiler Kalbach. Für den Dorfverein ist der einmalige Nationalspieler bis heute aktiv. Noch in der vergangenen Saison listet die Seite FUPA 8 Einsätze in der Bezirksliga Nahe für den mittlerweile 45-Jährigen. Zeitweise arbeitet er auch als Coach, trainiert auch Jugendmannschaften des FC Meisenheim. Im Sommer 2023 übernahm er die B-Jugend des SC Ida Oberstein, immerhin ein ehemaliger Drittligist zur Jahrtausendwende. Beruflich lässt sich damit natürlich nicht viel verdienen, daher begann Marco Reich 2014 eine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen, da sein Stiefvater einen ambulanten Pflegedienst leitet, den Reich später übernehmen soll. Ja, das war vermutlich Überlänge. Definitiv war das Skript weitaus länger als in allen anderen bisherigen Folgen. Gab ja auch so ein paar Exkurse wie in die Reserveliga und solche Geschichten. Aber am Ende ist die Karriere von Reich auch faszinierend, denn er war wirklich ein großer Hoffnungsträger in einer Zeit, als gefühlt 28-Jährige noch unter Talent fielen. Und in der auch sportlich für den DFB nicht allzu viel Erfolg reinkam. Und dann die vielen Jahre, in denen ihm kaum etwas gelingen wollte. Aber am Ende hat Reich so einiges von der Fußballwelt gesehen und hatte selbst bei Stationen, wo er nicht gefragt war, sehr positive Erinnerungen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bei der Gelegenheit auch danke für bisher eingegangene Kommentare auf Spotify, Twitter und Co. Gerne bewerten, gerne weitere Kommentare abgeben. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder und ich sag mal, da haben wir dann jemanden, der einen großen internationalen Titel feiern durfte. Bis dahin, ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.